Heute in der ersten Geburtstagsfolge vom OMR Silicon Valley Update Podcast Hans-Ulrich Südbeck, deutscher Generalkonsul in San Francisco.
Ich wohne hier in Pacific Heights. Das ist, sage ich immer, das Viertel, wo der Bentley auf der Straße steht, weil die teuren Autos in der Garage sind. So machen das die Leute hier. Es gibt nur Milliardäre um uns rum. Und auf der anderen Seite, wenn du eine Straße weitergehst, auf der Polk Street liegen die armen Menschen, die irgendwie kein Dach über dem Kopf haben und sich aus dem Mülleimer ernähren.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Bevor ich über Uli und die aktuelle Folge spreche, muss ich kurz innehalten, denn heute wird das OMR Silicon Valley Update schon ein ganzes Jahr alt. Dieses Jahr war für mich, oder sicher für uns alle, eine ganz besondere Erfahrung, denn ich muss sagen, dass ich durch die 26 Folgen Podcast so dermaßen viel gelernt habe, so unfassbare Menschen kennengelernt habe und so viele nette Nachrichten von so vielen von euch bekommen habe, dass besonders durch dieses Format das Jahr für mich in der Summe echt deutlich mehr Positives gebracht hat, als durch Lockdown, Reisebeschränkungen und 100% Homeoffice. Also trotz der ganzen Herausforderungen echt ein Top-Jahr für mich. Insofern an dieser Stelle ein ganz kurzes Dankeschön vor allem an euch Hörer und Hörerinnen. Ohne das Feedback würde das nur halb so viel Spaß machen, also immer her damit. Dann natürlich an mein Team in Hamburg, die mich bei der Produktion hier echt extrem unterstützen und natürlich bei meinen 26 Gästen und Gästinnen. Jeder von euch war echt extrem responsive, sofort bereit mitzumachen und in euren teilweise sicher extrem vollgepackten Tagen Zeit rauszuschneiden, um mit mir zu sprechen. Ich will nicht alle Namen aufzählen, aber weil der Podcast ja auch Silicon Valley Update im Namen hat, gibt es mal wieder zwei kleine Updates von meinen Gästen. Einmal Francesco Wiedemann vom Mietwagen-Startup Kite, der war bei mir in Folge 4, wurde gerade in die Forbes 30 Under 30 Liste gewählt. Echt klasse, was die Firma sich da, ja, oder wie sich die Firma da weiterentwickelt und wie er und seine Partner da echt reinhauen. Und dann zum zweiten René Reinsberg aus Folge 10. Ich habe schon häufig über ihn gesprochen, aber Celo, der Stable Token, die Firma, die sie da gerade bauen, die geht einfach extrem ab. Gerade letzte Woche hat die Deutsche Telekom massiv in Celo investiert. Und der Kurs und Wert von Celo geht dementsprechend in die Höhe. Glückwunsch dazu. Kommen wir also zur heutigen Folge. Hans-Ulrich oder Uli Südbeck ist der deutsche Generalkonsul in San Francisco und er hat die deutsche Tech-Community hier zusammengebracht wie vielleicht kein anderer zuvor. Und kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hier vor Ort, er zieht nämlich weiter nach Bangkok, konnten wir eine Stunde über sein extrem spannendes Leben sprechen. Ein ganz anderer Lebensweg, eine ganz andere Karriere von Bonn über Belgrad, Mashhad al-Sharif in Afghanistan nach San Francisco. Also wirklich eine ganz anderer Winkel auf die Stadt, auf das Valley. Aber genug der Worte. Ab geht's mit der ersten Jubiläumsfolge vom OMR Silicon Valley Update mit Uli Südbeck. Moin, Uli.
Moin, Christian.
Grüß dich. Sag mal, ich spreche ja in der Regel hier mit Tech-Foundern und Unternehmern und so weiter. Und eine der Personen, die auf meiner Liste stand, schon von Tag 1, das war deine Persönlichkeit. Deswegen bin ich total begeistert, dass wir heute miteinander sprechen. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du herkommst und was dich in deiner Jugend so geprägt hat, wie du so dazu geworden bist.
Ja, gerne. Also ich bin very happy, hier zu sein. Und ich habe mir schon viele von deinen brillanten Podcasts angehört. Für mich ist das immer auch eine Möglichkeit, sozusagen die Nasen down in Palo Alto und im Valley und so weiter zu kennenzulernen oder mehr von ihnen zu hören, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Also, wo komme ich her? Ich komme aus Düsseldorf oder aus der Nähe von Düsseldorf. Genau gesagt bin ich ein richtiger Neandertaler. Genau zwischen Düsseldorf und Wuppertal ist es nämlich. Und da bin ich aufgewachsen und hatte da eine sehr unspektakuläre Jugend, was mich von Anfang an eigentlich so, seit ich mich erinnern kann, interessiert hat, ist Geschichte und Politik. Das heißt, wir hatten in unserer Familie, meine Großeltern hatten zum einen gefallene Menschen in ihrer Familie, Zweiter Weltkrieg und auch Familienmitglieder, die alle einen Wohlstand verloren haben, alle Häuser, die sie jemals hatten und pipapo. Und das hat doch die Familie sehr geprägt und darum hat mich das immer ganz besonders interessiert. Und mein erstes Jugendprodukt in Anführungsstrichen habe ich vor ein paar Monaten auf dem Dachboden wiedergefunden. Das waren Zeitungsausschnitte der Watergate-Affäre. Ich habe also damals jeden Tag auf die Morgenzeitung gewartet, um das nächste Kapitel in diesem Krimi zu lesen und habe das alles schön ordentlich ausgeschnitten und daraus ein Buch gemacht. Also damals war ich, glaube ich, 12 oder 13.
Okay, da hättest du ja eigentlich fast Journalist werden müssen, wenn man sich das so anhört.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Okay, und dann hast du Geschichte, Anglistik und Amerikanistik studiert?
Nein, nicht Amerikanistik, Afrikanistik. Afrika. Oh. Hey, hier ist wieder die eurozentrierte und amerikazentrierte Weltsicht.
Ja, da habe ich genau. So schnell überlesen.
Genau.
Aber wenn man das heute jemanden, wenn heute mir einer sagen würde, das will ich studieren, dann würde man ja im Zweifelsfall vielleicht sagen, das ist auf jeden Fall ein schwieriger Berufseinstieg danach. Wieso hast du dich dafür entschieden und wie hast du denn trotzdem den Berufseinstieg geschafft?
Heute wäre es wahrscheinlich noch leichter, als es damals war. Denn als ich fertig war, da war so ein bisschen Wirtschaftskrise und es hieß, alle, die Geisteswissenschaften studieren, werden sowieso Versicherungsverkäufer oder Taxifahrer. Ich habe aber immer, wie eben schon beschrieben, Geschichte war immer mein Leib- und Magenthema und ich war immer überzeugt, ich bin nur in dem Bereich gut, an dem ich Spaß habe. Und deshalb war es für mich immer klar, dass ich Geschichte studieren würde. Und ich war auch ganz froh, weil alle meine Kumpels in der Schule dann so, als sie 17, 18 waren, um Gottes Willen, was machen wir? Mein Vater will Jura, meine Mama will Medizin, aber habe ich alle keinen Bock zu, was tue ich? Ich wusste immer, was ich wollte. Ich habe das gemacht und habe immer geglaubt, irgendwas wird es schon ergeben. Und bei mir war es dann so, ich habe ein besonderes Interesse entwickelt an diesen Fragen unserer Welt, habe ich eben schon gesagt, Zweiter Weltkrieg, also die europäische und die nordamerikanisch geprägte Welt des 18., 19., 20. Jahrhunderts, der Aufstieg dieser Welt und dann auch die Katastrophen, die Weltkriege und dann auch sozusagen der beginnende Niedergang. Denn es ist jetzt ziemlich klar, dass Europa zumindest lange nicht mehr die entscheidende Macht in der Welt ist, sondern wahrscheinlich Asien irgendwann kommt. Das waren immer meine Themen. Ich wusste immer, dass ich das machen will. Und dann, habe ich das gemacht und im Laufe des Studiums haben sich dann Sachen ergeben. Und als ich fertig war, vielleicht erzähle ich gleich noch drei Takte zum Studium selber, aber als ich fertig war, war es dann so, dass wir, dass ich mich beworben habe bei verschiedensten Entwicklungshilfeorganisationen und Organisationen, die weltweit tätig waren, unter anderem auch beim Auswärtigen Amt. Und zu meiner Überraschung wollten die mich und ich wollte die auch. Und seitdem bin ich dabei.
Okay. Und war das dann von Anfang an für dich klar, dass du diese Generalkonsul-Tätigkeit dann ausüben würdest? Oder ist man dann erstmal irgendwo da Mitarbeiter in Berlin irgendwie? Oder wie fängt das an?
Also es fängt damit an, dass man eine kleine Extra-Ausbildung macht, was natürlich nach einem langen Studium, einem Masterstudium und so, jetzt musst du nochmal die Schulbank drücken. Aber der Clou ist, der Gedanke ist, wenn man als Diplomat Deutschlands in die Welt gehen will, dann muss man ein Mindestmaß von Wissen haben an Volkswirtschaft, an Jura, an Geschichte. Ich hatte nun Geschichte studiert, aber viele andere eben nicht, weil in diesem höheren Dienst, in dem ich bin, da gibt's alle Berufssparten. Wir haben Zahnärzte, Psychologen, Pfarrer, Juristen, God knows what. Und es muss sozusagen ein gemeinsames Level an Kenntnis zu einzelnen Fragen hergestellt werden. Das passiert in dieser Sonderausbildung und danach unterschreibt man am Ende der Ausbildung, ich bin bereit, dahin zu gehen, wohin mich der Minister schickt oder die Ministerin. Klammer auf, die Personalabteilung versucht natürlich trotzdem auf Wünsche einzugehen, denn auch die wissen, dass man nur da gut ist, wo man auch gerne hingeht, Klammer zu. Ja. Und dann ist man immer im Wechsel ein- oder zweimal im Ausland und dann wieder in Berlin im Auswärtigen Amt, also im deutschen Außenministerium. Und so geht das die ganze Karriere lang und so war das auch bei mir.
Man ist also immer, und man ist dann einfach verbeamtet auch praktisch, ne? Also man ist dann einfach so ein Staats-,
ja, es gibt sozusagen Beamte und es gibt Angestellte, aber auch Angestellte im Staatsdienst, wenn die nicht gerade silberne Löffel klauen, werden also immer weiter beschäftigt und nicht entlassen. Also der Gedanke ist, man hat eine Karriere oder einen Berufsweg und der führt einen eben 3 Jahre hierhin, 4 Jahre dahin, 2 Jahre dahin, 4 Jahre woanders hin und immer wieder zurück nach Berlin.
Aber war das denn für dich schon im Studium auch so ein Weg, wo du gesagt hast, darauf hatte ich Lust, also bist du schon viel gereist und so? Ich stelle mir das halt schon irgendwie krass vor, wenn man alle 4 Jahre, also ich bin dann selber ausgewandert und dann nach 4 Jahren oder nach 3 Jahren wieder zu sagen, so jetzt müssen wir hier wieder alle Zelte abbauen, jetzt geht's wieder in den nächsten Ort. Das ist schon, finde ich, eine ganz schöne Sache, weil man einfach ja gerade so sein soziales Netz und seine Freunde, die man dann so aufbaut, das irgendwie immer so ein bisschen wieder verliert. Man kann das natürlich halten, aber wir wissen ja selber, wie schwierig das ist, mit Freunden in Deutschland dann wirklich regelmäßigen Kontakt weiterhin zu haben.
Ja, das stimmt, aber ich habe halt, wie beschrieben, mein Geschichtsstudium angefangen. Nach 2 Jahren hatte ich die Nase voll und bin erstmal ein Jahr, habe erstmal gesagt, ich mache eine Pause. Ich habe ein Jahr in Edinburgh gelebt, in Schottland. Und dann im zweiten Teil des Studiums gab es ein Stipendium, und das hieß wunderbar Afrikanist nach Afrika. Und ich habe gesagt, hier, ich will nach Afrika. Der deutsche Steuerzahler zahlt mir ein Jahr in Afrika an einer Uni. Das war herrlich, da war ich 1987 in Simbabwe, in der Hauptstadt Harare, und das war eines der schönsten Jahre meines Lebens. Ich habe ganz das südliche Afrika bereist. Ich bin nach Südafrika getrennt, 1.500 Kilometer, und nach Namibia und nach Mosambik und was weiß ich. Und danach wusste ich, ich will was machen, was international ist. Und natürlich ist es schwer, wenn man durch die Welt zieht, dass man immer wieder seine sozialen Kontakte verliert oder zumindest es schwer wird, die zu halten, Klammer auf. Als ich angefangen habe, war es noch viel schwerer. Mein Außenkontakt aus Simbabwe nach Hause war alle 14 Tage ein 2-minütiges Telefonat mit meinen Eltern. Hallo, ich lebe noch, ja, das Wetter ist schön, Elefanten auch, danke, tschüss. Weil das Einzige war, was ich mir leisten konnte. Da gab es weder Internet, noch Facebook, noch irgendwelche Webkameras, Zoom-Mails oder Ähnliches. Also es war noch schwerer, aber für mich war es immer klar, dass ich das machen würde, auch weil ich ja dieses große Interesse, wie sieht die Welt aus, was kann man in der Welt noch sehen und erleben. Was besonders schwer ist natürlich, wenn man das ganze Vergnügen macht mit einer Familie oder mit einer wie auch immer gearteten Form von Menschen, die mitgehen. Das ist in der Tat erheblich schwerer. Ich bin nun mit meinem Partner die letzten 20 Jahre durch die Welt gezogen. Es ist Gott sei Dank jemand, der auch sozusagen International Bug hat. Und zudem haben wir das Glück, wir haben jetzt 2 kleine Kinder, die sind 4 und 6 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann am Ende dieser Zeit weiterziehen, dann sind die Kinder noch nicht wirklich betroffen. Die sind froh, solange wir da sind, ist alles in Ordnung. Wenn die Kinder dann ins Teenageralter kommen, dann wird das anders werden. Und dann muss man halt sehen. Also für mich aber ist es so, und für Frank auch, dass das immer noch der beste Beruf der Welt ist, weil es mich auf eine sehr komfortable Art und Weise in die ganze Welt schickt. Und mein Job ist, da zu leben, zu beobachten, was da vor sich geht, Themen auszusuchen, die für Deutschland interessant sind, die in Berlin, im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, im Wirtschafts- oder Wissenschaftsministerium von Interesse sind, und dahin zu berichten und ansonsten Deutschland zu vertreten. Und das ist für mich das Beste.
Ja, also ich stelle mir das auch total irre vor, einfach dann dieses Positive auch daraus, ne, die ganzen neuen Menschen kennenzulernen, in neue Länder, neue Kulturen, auch ganz andere Probleme. Man ist ja wie, wenn man seinen Job alle 4 Jahre wechselt. Hier im Valley wechseln die Leute ja alle 1 bis 2 Jahre den Job oder viele, dass man ja auch immer wieder von neu anfängt im Prinzip. Und so ist es einfach nur noch eine Stufe mehr. Du warst ja echt überall auch auf der Welt, ne? Also was hast du da mir geschrieben? Den Haag, Kiew, Berlin, Brüssel, Belgrad, Masal al-Sharif. Also du hast ja auch in Krisengebieten dich aufgehalten. Also jetzt nicht nur in San Francisco, wo irgendwie gutes Wetter ist und alle Leute sind irgendwie gut gelaunt und es geht allen gut, sondern du hast ja auch andere Sachen erlebt. Was waren so die schönsten, krassesten Momente aus den verschiedenen Stationen?
Ja, du willst mich wirklich ans Reden bringen, das merke ich hier. Also, ich habe viele Positionen, viele verschiedene Funktionen gehabt, zumal es ja auch so ist, wenn man an einem anderen Job ist, in einem anderen Ort, macht man auch einen anderen Job. Also man ist Pressereferent in dem einen Land und Wirtschaftsreferent im anderen und von mir aus politischer Referent im dritten. Serbien war klasse. Ich war 2009 bis 2012 in Serbien auf dem Balkan. Und ein ganz fabelhafter Moment war, ich glaube, das war der 23. Dezember 2009, da hat Serbien die EU-Visafreiheit erlangt. Das heißt, zum ersten Mal durften serbische Bürgerinnen und Bürger, wenn sie wollten, einfach ohne Visum nach Europa reisen. Das war für die wie ein Befreiungsschlag, das war die neue große Freiheit, endlich aus dem Land rauszudürfen und nach Europa, nach Wien, nach Berlin, nach Paris, nach London reisen zu können. der Moment war klasse, weil der Außenminister, das war natürlich dessen Riesenziel über Jahre gewesen, als dann tatsächlich in Brüssel die Entscheidung gefallen war, dass sie Visumfreiheit bekommt, lud der die EU-Botschafter alle ein. Und der Minister selber ist ein passionierter Sänger und Musiker, fing dann an, serbische Lieder zu singen und einen Schnaps nach dem anderen zu trinken. Und anschließend forderte er alle Botschafterinnen und Botschafter auf, jeweils ein Volkslied aus ihrer Heimat zu singen. Und dann hatte man da also 24 Botschafter, die natürlich alle seit 50 Jahren nicht gesungen hatten und keiner kannte ein Volkslied. Das war zum Brüllen, er hat darauf bestanden, wir haben uns totgelacht. Das war ein sehr lustiger Moment und es zeigt, und das ist auch ein Herzding von mir, die Serben wollen in die EU, die Europäische Union ist trotz allem, trotz aller Kritik an diesem und jenem und solchen immer noch das größte und tollste und erfolgreichste Friedensprojekt und Wohlstandsprojekt in der Welt und da wollen alle rein, auch die Serben. Also das war ein fabelhafter Moment. Was fällt mir noch ein? Afghanistan. In Afghanistan war ich der oberste Zivile in Mazar-i-Sharif. Das ist eine Großstadt im Norden von Afghanistan. Der oberste Zivile heißt, ich war verantwortlich dafür, Gelder zu verteilen, Gelder auszugeben, die dem Aufbau des Landes helfen sollen. Das heißt, die Schulen bauen.
Ganz kurz mal, ganz kurz, das heißt aber schon, das war im Prinzip der gleiche Jobtitel in gewisser Weise, nur weil die Herausforderungen ganz andere waren, hast du was ganz anderes gemacht, was du gerade schon meintest. Das ist halt, mal bist du Pressesprecher, mal bist du Wirtschaftsverantwortlicher oder so. Okay. Mhm.
Nein, da war ich sogar, da hatte ich einen ganz wunderschönen Titel, ganz offiziell. Ich war der Senior Civilian Representative, also der oberste Zivile dort. Und was sehr lustig war, das sind ja, in Afghanistan gab es eine Militärmission, um das Land zu stabilisieren, um der Regierung zu helfen, das Land im Griff zu behalten. Und das ist eine militärische Operation gewesen. Ich war nun der oberste Zivile. Wir waren sozusagen die bunten Vögel. Aber damit die kapieren, wer wir sind, kriegte man einen militärischen Rang. Und ich kriegte da einen Generalsrang. Das heißt, ich war natürlich Zivildienstleistender, nie bei der Bundeswehr gewesen. Ich war plötzlich General und konnte Hubschrauber bestellen. Und wo immer ich hinging, wenn ich wollte, hatte ich bewaffnete Leute, die mich schützen, was ich meistens nicht wollte. Aber jedenfalls. Afghanistan, da war es, also ich musste immer mit den Zivilen interagieren und mit denen was machen und tolle Projekte aufbauen. Und da fand ich eben besonders klasse die einzelnen Leute, die ich da getroffen habe. Ein Beispiel, ein 29-jähriger Journalist in Ayat, noch heute ein guter Freund von mir, der hat schon mit 26, 27 für die New York Times geschrieben über Afghanistan. Der kommt aus einer Ethnie am Volk, den Hazara, die waren immer die Underdogs in Afghanistan. Und diese Underdogs haben eben die neuen Chancen, die sich geboten haben, seit die Taliban weg waren, nämlich dass Frauen zur Universität gehen, dass sozusagen die alten Strukturen aufgebrochen werden, die hierarchischen Strukturen, am besten genutzt, sodass diese Gruppe der Hazara, der Underdogs, die sind plötzlich diejenigen, die tolle Jobs kriegen und wunderbar sozusagen daraus ihre Zukunft aufbauen können. Und das war ein Beispiel für mich, das mir gezeigt hat, warum ich gerne da bin, wem ich gerne helfe. Ein anderes brillantes Projekt war Skatistan. In Mazar-i-Sharif gab es also eine große Zahl von homeless kids, also von Jugendlichen, die keine Eltern hatten oder furchtbar arm waren, auf der Straße lebten. Die hatten alle, die gingen nicht zur Schule, kriegten keine Ausbildung. Da war eines der meiner Lieblingsprojekte war Skatistan. Das Konzept war, wir sagten diesen Kids auf der Straße, Kids, wenn ihr skaten lernen wollt, dann bieten wir euch was an. Dann kommt ihr morgens um 10 hier in Afghanistan, hier in Mazar-i-Sharif, an diesen und jenen Ort. Da ist eine große Skateranlage aufgebaut. Und eine Schule. Das heißt, ihr habt dann von 10 bis 1 Schule. Ihr lernt also Schule, dann kriegt ihr was zu futtern und danach kriegt ihr Skaten beigebracht. Man hat sie also durch das Skaten angelockt, auch schreiben und lernen und rechnen zu lernen und dahin zu kommen. Und das war fabelhaft. Und immer, wenn ich so einen großen Frust hatte oder nicht so recht wusste, was ich da machte in Mazar-i-Sharif, dann habe ich mir eine Stunde genommen, bin nach Skatistan gefahren und habe mir die Kiddies angeguckt, die da Skaten lernen und gleichzeitig was zu futtern kriegen. Und auch noch schreiben, lesen und rechnen lernen. Und das fand ich klasse. Also sowas hat mich sehr angespornt immer und begeistert.
Hast du denn schon das Gefühl, dass wir da irgendwie als westliche Gesellschaft mit dem ganzen Support und sowas, was alles passiert ist, irgendwie einen Fortschritt auch geschaffen haben, weil wenn man das so in den Medien liest, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt schon wieder fast vergessen mittlerweile irgendwie, dass da auch immer noch irgendwie ein Krisengebiet ist in gewisser Weise. Kommen die da irgendwie raus oder wird das wieder zerfallen, wenn jetzt die Amis komplett auch ihre Ressourcen da rausziehen?
Ja, das ist natürlich die große Frage im Moment. Es gibt da auch in Afghanistan ganz verschiedene Parteien. Ich kann auf der einen Seite diejenigen gut verstehen, die sagen, wir Afghanen sind seit 150 Jahren Objekt von anderen Mächten. Zuerst kamen die Briten, haben uns kolonisiert. Dann kamen die Russen, dann sind bei uns 20 Jahre gewesen. Dann kam 9/11 und danach kamen die Amerikaner, um bei uns die Terroristen zu jagen. Seitdem gibt es die Amerikaner im Land und die westlichen anderen. Wir sind also niemals unser eigener Herr gewesen. Die kann ich sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite kann ich auch die, wie die eben beschriebenen Hazara, wunderbar verstehen, die sagen, für uns war das eine ganz große Befreiung. Wir sind zum ersten Mal wieder, sind wir sozusagen gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und es gibt ja ganz große Erfolge, die dieses Afghanistan-Unternehmen gebracht hat. Ein Beispiel nur, als die Taliban da regierten vor 25 Jahren, war das für Frauen verboten, zur Schule zu gehen. Mädchen und Frauen gingen weder zur Schule noch zur Universität. Heute gibt es 9 Millionen Frauen und Mädchen, die zur Uni gehen, in die Schule gehen, ausgebildet werden. Heute gibt es Ministerinnen, die die Staatsregierung mitstützen. Heute gibt es Unternehmerinnen in Afghanistan etc. Heute gibt es Schulen. Es gibt ein ganz anderes Land als vor 30 Jahren. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch nicht zurückgedreht werden kann. Zumal, und das ist eine Sache, die ich auch ganz irre finde, es gibt ein Buch aus den frühen 80er Jahren. Da ist ein Brite zu Fuß durch Afghanistan gelaufen, hat gesagt, er ist ein Dorf nach dem anderen, wo er langgelaufen ist. Das waren Menschen, die noch niemals weiter als 20 Meilen um ihr Dorf herum herausgekommen waren, weil es keine Infrastruktur gab, kein Bus, kein Telefon, kein Fernsehen, kein gar nichts. Heute hat jeder im letzten Dorf Internet. Heute gibt es Busverbindungen, heute gibt es Connections. Das heißt, jeder Mensch, der da aufwächst, ist mit der großen, weiten Welt verbunden und sieht, was möglich ist, was jahrhundertelang nicht möglich war. Das heißt, die Technologie bietet diesen Menschen einen Horizont, zumindest zu verstehen, was sie wollen könnten, wenn sie es denn wollten und wenn sie es denn könnten. Und insofern glaube ich, dass das ganz viel verändert hat. Und in der Tat, es wird darüber debattiert, ob die westlichen Truppen jetzt alle rausgehen, ob die afghanische Regierung genug Kraft hat, eine einigermaßen Stabilität im Land zu erhalten oder nicht. Das wird sich weisen, aber die Lage ist eine ganz andere und insofern bin ich da ziemlich optimistisch.
Ja, klasse. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall nochmal so einen Überblick zu bekommen. Ich glaube, das habe ich noch nie so mal zusammenfassend irgendwo gelesen. Dann bist du ja jetzt seit 4 Jahren in San Francisco, hast deinen Generalstitel sozusagen wahrscheinlich verloren.
Ja, leider
aber,
ja.
Der deutsche General im Konsulat, genau. was machst du hier in San Francisco oder was hast du in den letzten Jahren gemacht?
Ja, was mache ich hier? Also zuerst mal muss ich natürlich sagen, als das Auswärtige Amt mir sagte, also es ist ja immer so, wir geben da eine Wunschliste und sagen dann auch, warum wir an bestimmte Orte wollen, aber diese Wunschliste wird eben manchmal erhört und manchmal nicht. Und San Francisco war Top One meiner Wunschliste und es gab 146 Kandidaten, die das so gemacht haben, die San Francisco auf der Liste hatten. Und als die mir dann sagten, sie kommen nach San Francisco und dann noch als Generalkonsul, habe ich gedacht, wow, das ist sozusagen, für mich ist das Kalifornien, das Land der Träume, Moonshots, offene, freie, fröhliche Menschen, alles ist möglich, die Amerikaner, ich war happy wie nix. Und das ist auch in der Tat weiterhin so und es hat sich auch bestätigt, trotz aller Aspekte, können wir später vielleicht auch drüber reden, die mir nicht so brillant gefallen, aber ich fand das hier oder ich finde das hier absolut klasse. So, was machen wir hier? Wir sind ein Generalkonsulat, das heißt, wir machen im Grunde 4 Sachen. Ich nenne immer 4 Sachen, wenn wir gefragt werden, was wir machen. Das erste sind Services für Deutsche, also Deutsche, die hier wohnen, die neue Pässe brauchen, die Kinder kriegen, die Lebensbescheinigungen oder Todesbescheinigungen oder wer weiß, was für Dinge brauchen. Services für Deutsche und für Drittstaatsangehörige. Wenn also der indische Ingenieur von Facebook nach Deutschland zur Konferenz will, dann braucht er ein Visum, das kriegt er bei uns. Das sind die Services. Dafür haben wir ein fabelhaftes Team, die unendlich viel zu tun haben und immer überlastet sind, weil das Auswärtige Amt natürlich auch, wie alle deutschen Behörden, sparen muss uns nicht wirklich genug Personal gibt, aber die machen eine klasse Arbeit. Das Zweite, was wir tun, das ist die Begleitung der großen Debatten, die hier stattfinden. Und das ist natürlich im Silicon Valley die große Tech-Debatte im weitesten Sinne. Wir begleiten das, das heißt, wir beleuchten Chancen, Nutzen, Gefahren von neuen Technologien, indem wir darüber Berichte schreiben. Wir treffen uns hier mit Leuten aus dem Valley und einige der Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch schon mal von uns heimgesucht worden nach dem Motto, mit dir würde ich gerne mal reden über das. Und was machst du jetzt gerade genau? An welchem Punkt der Health Tech, wo gerade gräbst du nach? Darüber wollen wir einen Bericht schreiben. Wir schreiben Berichte über Themen, die wir aussuchen können. Ein ganz großer Luxus. Ans Außenministerium, ans Kanzleramt, ans Bundesforschungsministerium, ans Wirtschaftsministerium, ans Sozialministerium und so weiter. Und versuchen, die Leute, die da sind, sozusagen auch darauf aufmerksam zu machen und das Interesse zu wecken und Nachfragen zu befördern und sind immer dankbar, wenn wir von denen spezielle Aufträge kriegen. Nach dem Motto, wir haben gehört, Kai-Fu Lee hat dieses neue Buch geschrieben und wir haben es alle gelesen und jetzt müsst ihr mal bitte mit dem reden und noch dies und jenes erörtern. Darüber schreiben wir dann Bericht. So. Das Dritte, was wir machen, sind die berühmten Delegationsbesuche. San Francisco ist eine der beliebtesten Orte für Besuche von deutschen Delegationen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Das heißt, wir hatten hier vom Bundespräsidenten über die Forschungsministerin, den Wirtschaftsminister, Landesminister, Herrn Ministerpräsident von Baden-Württemberg mit 150 Abgeordneten, aber auch den Verband deutscher Unternehmerinnen mit 70 Mitgliedern, die hier eine Verbandsreise gemacht haben, oder die deutschen Weinproduzenten, die hier lernen wollen, wie sie über satellitengesteuerte Bewässerungsanlagen die Bewässerung ihrer Weinstöcke verbessern können. All die kommen hierher, all die wollen ein Briefing im Konsulat, alle die wollen wissen irgendwie, was machen sie hier, wen können wir besonders sehen, wir helfen mit der Vorbereitung der Programme, bei der Durchführung der Programme und so weiter. Das ist das Dritte. Und das Vierte, was wir machen, ist Outreach zu insbesondere deutschen Organisationen. Es gibt ja hier nicht nur die jungen Techies und sonstige Menschen, die herkommen. Es gibt auch die Millionen Deutschen, die hier ausgewandert sind. Da gibt es alle möglichen Traditionsvereine, die natürlich auch das Problem haben. Ihre Mitglieder werden älter. Die Kinder sind Amerikaner. Die sind nicht mehr so, dass sie Schwarzwaldtänze tanzen wollen. Nach dem Motto, die Frage, was passiert in Zukunft mit diesen Vereinen? Wie finden die also zum einen, wie wird sozusagen deren Erbe auch digital, auch auf eine progressive Art und Weise geschützt, gesammelt, erhalten, wenn die Leute sterben. Auf der anderen Seite, was ist die Zukunft dieser Vereine? Wie können wir die nutzen? Wie können wir diese alten Traditionsvereine zusammenbringen, etwa mit deutschen, mit dem Goethe-Institut hier oder mit deutschen Einrichtungen, die heute zukunftsorientierte Sachen machen? Und das und dann auch den Outreach zu jüdischen Organisationen, die hier ja auch sehr aktiv sind. Und wegen unserer deutschen Geschichte und unserer besonderen Verantwortung haben wir mit denen auch immer ein Interesse, einen intensiven Austausch zu haben. Und das sind die vier großen Punkte, die wir machen.
Okay. Habt ihr denn auch so eine Umsatzerwartung dann? Weil ich meine, wenn diese ganzen Reisen organisiert werden, da wird ja auch viel Geld in die Hand genommen teilweise. Also es gibt ja auch zig Organisationen, die sowas machen. Oder ist das für euch eher so ein Service?
Nein, also wir kriegen kein Geld dafür von niemandem. Unser Umsatz ist sozusagen die lobenden Dankesbriefe von dem, weiß ich was, Zentralbischof der evangelischen Kirche aus Deutschland, der hier war und begeistert war, wie ihm das Konsulat geholfen hat und so. Oder der Dankesbrief okay. von der Ministerin für die besten Kontakte und die tollsten Reisen und überhaupt. Nein, also wir kriegen nichts gegen Bezahlung. Es ist so, es gibt natürlich auch viele Delegationen, die bezahlen können. Und wenn wir halt die Kapazitäten nicht haben, dann gibt es natürlich andere Organisationen, die auch gerade für Wirtschaftsverbände oder sowas das professionell machen und dafür dann auch bezahlt werden. Das ist auch völlig okay. Also da gibt es ja diverse Organisatoren, die sowas machen können, von den Handelskammern angefangen über private Unternehmen etc.
Ja, wenn du jetzt hier mit diesen ganzen Unternehmern aber auch ja Kontakt pflegst, ne, also ich bin ja selber einer der Leute, ich bin jetzt nicht ein Unternehmer in dieser Rolle, aber ich bin ja jemand, der auch häufig dann deutsche Reisegruppen in der Vergangenheit bei LinkedIn empfangen hat. Du hast ja schon zu extrem vielen Leuten irgendwie so dann hier Kontakt im Valley. Juckt es dich dann nicht manchmal auch vielleicht selber zu sagen, ich will eigentlich auch was Eigenes starten? Also ich verstehe natürlich, du hast den perfekten Job und es ist für dich irgendwie total spannend, immer wieder zu reisen und auf andere neue Orte zu kommen. Aber gerade in San Francisco ist das natürlich eine starke Inspiration, die einen hier umgibt, für irgendein Tech-Unternehmen zu arbeiten. Oder da sagst du, nee, das ist mir eigentlich, also ich frage mich halt immer, ob wenn man so viel Input bekommt und so viel Netzwerk mit so vielen Leuten zu tun hat, dass man dann irgendwie da so mehr reingesogen wird.
Ja, ihr habt vielleicht schon mitgekriegt von meinen Erzählungen. Ich bin immer total begeistert von Menschen. Also ich finde es immer klasse, Menschen zu treffen. Und hier trifft man so viele brillante Menschen. Das heißt, vor allem ich treffe die, weil einfach der Titel Generalkonsul, der führt dazu, dass vielleicht noch mehr Menschen einem einen Termin gönnen, als sie das vielleicht tun würden, wenn sie wüssten, wer ich wirklich bin oder was weiß ich. Also ich finde, ich treffe brillante Menschen und das finde ich immer absolut beeindruckend und klasse. So, und natürlich viele Unternehmer, die vor denen ich den höchsten Respekt habe und wenn ich dann auch so ein bisschen von deren Herkunft vorgestern traf ich einen African American aus Oakland, der es aus dem Nichts geschafft hat, ist einer der reichsten Menschen, die ich kenne, der aber das gemacht hat und jetzt sein Vermögen dazu nutzt, philanthropisch tätig zu sein und seine African American Friends zu fördern. Also, jawohl, mich juckt das ab und zu. Aber wie gesagt, ich habe den brillanten Job für mich. Ich denke allerdings immer mal, ich gehe irgendwann in nicht allzu langer Ferne in den Ruhestand. Das heißt, in 8 oder 9 Jahren bin ich sozusagen aus diesem Auswärtigen Amt draußen. Und da überlege ich jetzt schon häufig, was mache ich da? Ich werde ganz bestimmt nicht auf meinem Popo sitzen und nichts tun. Wenn ich es jetzt zu entscheiden hätte, dann würde ich wahrscheinlich 1 oder 2 vorher anfangen, mich umzugucken, um zu schauen, irgendwas zu machen in Richtung Bildung und Digitales. Warum? Das sind ganz praktische Fragen. Wir haben halt 2 ganz kleine Kinder, 4 und 6. Und aus dem kühlen Grund ist es für mich auch sowieso eine Frage, zu schauen, was ist es, das diese Kinder befähigen wird, in der Welt von morgen zurechtzukommen. Also was an Technologie sollte in der Schule unterrichtet werden? Welche neuen Technologien kann man sinnvoll einsetzen? Welche Kompetenzen sollen gelernt werden? Wie können die es schaffen? Ich meine, es geht ja nicht darum, nur zu verstehen, was das ist, was da stattfindet, sondern auch die in einer Art und Weise zu nutzen, dass sie als selbstbestimmtes Instrument genutzt werden von aufgeklärten Menschen und nicht einfach sich leiten zu lassen von irgendwelchen tech-gesteuerten Algorithmen. Und all diese Fragen sind für mich von großer Bedeutung. Und ich glaube, wenn ich es jetzt zu entscheiden hätte und Zeit hätte, dann würde ich in die Richtung irgendwie weiter gucken.
Okay, ich finde das ganz interessant, weil du sprichst ja über Digitales und über Tools und so weiter. Und in unserem Berufsalltag sind ja auch gewisse digitale Tools eigentlich da, um einem weiterzuhelfen, um einen zu vernetzen und so weiter. Und wenn ich mir jetzt, also no offense, aber wenn ich mir dein LinkedIn-Profil angucke oder bei Instagram, da bist du jetzt nicht so präsent, wo ich mir denke, eigentlich könnte das ja für dich ein super Tool sein. Also einmal sich mit all diesen Leuten, die du sowieso triffst, zu vernetzen. Du müsstest ja eigentlich du hast wahrscheinlich ein monströses Netzwerk, aber das ist nicht digital bisher scheinbar. Oder gibt's noch irgendwo was anderes, wo du dich austauschst? Weil das hat ja schon einen gewissen Wert, das einfach irgendwie darüber zu kommunizieren, darüber zu senden, gerade in deiner Rolle. Deswegen frage ich mich immer, warum das bei dir oder auch bei anderen deutschen Politikern ja auch, die das irgendwie sehr, sag mal, stiefmütterlich vielleicht behandeln, das Thema.
Okay. Wie mache ich das? Ja, was du beschreibst, erstens, ist richtig für mich persönlich. Ich nutze Social Media vor allem, um mein persönliches Netzwerk zu erhalten. Das heißt, meine Kumpels aus Serbien, die unsere Kinder mal irgendwann gesehen haben, als wir die besucht haben, die kriegen ihre Fotos über Facebook oder was weiß ich. Den kann ich nicht alle einzeln Fotos schicken. Dafür nutze ich das privat. In der Tat, mein LinkedIn-Profil ist furchtbar, da steht nichts drin und irgendwelche klugen Sachen schreibe ich auch nicht rein. Warum? Wie gesagt, ich nutze Social Media unter meinem Namen privat, für private Zwecke. Zweitens gibt es so viele brillante Podcasts und ich selber habe immer das Gefühl, ich habe immer eine so riesen Auswahl von tollen Sachen, die ich mir anhören könnte oder wo ich bei sein könnte, dass ich immer denke, was ich jetzt schreiben würde, hallo, da gibt es viel interessantere Sachen. Aber, und das ist sozusagen das Entscheidende, das gilt natürlich nicht für das Generalkonsulat. Und wir sind sehr präsent auf Social Media. Und das ist das, was ich dienstlich und inhaltlich von mir gebe. Das Ganze gibt sowohl auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unter @GermanyNSF. Und da sind wir sehr präsent und es gibt jeden Tag neue Dinge. Und auf LinkedIn gibt's German Consulate General SF. Also da sind wir präsent, da kommt das Inhaltliche, was du vielleicht sonst auf meinen sonstigen Social-Media-Seiten vermutet hättest.
Ja, ich frage mich halt immer nur so, weil du bist halt irgendwie so eine Persönlichkeit. Ich habe dich ja häufig auch im Konsulat schon erlebt und wie du dann die Leute empfängst und deine Herzlichkeit, deine Offenheit und so. Und das würde halt auch sehr, sehr gut auf so einer Personal Brand irgendwie laufen bei LinkedIn. Ne? Ich meine, es gibt Company Pages und so und vielleicht ist es auch so, wie man sagt dann, ja gut, alle 4 Jahre wird das gewechselt, dann sind die ganzen Follower sozusagen weg. Aber ich denke mir dann manchmal immer so, ist das fast so, es ist eigentlich schade, dass man die Person dich dann da nicht so mehr sieht. Aber ich verstehe natürlich auch die Beweggründe dahinter. Aber ich finde das.
Wir haben einen Botschafter, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist oder ob der schon jetzt wieder woanders ist. In Pakistan war der, glaube ich. Der hat mal eine Zeit lang, das war so das Paradebeispiel im Amt. Der hat eben ich, der Botschafter in Pakistan, auf Twitter. Und er hat dann er hatte irgendwie einen VW-Bulli und fuhr dann mit seinem VW-Bulli durch Pakistan mit seinen 4 Kindern. Das ist natürlich alles herrlich. Ja. Aber will ich das? Will ich, wenn ich nach Baker Beach gehe, da in der Badehose in das Meer laufen, das mit all meinen Followern aus dem Valley teilen? Das weiß ich nicht.
Ist ja immer die Frage, was man aus seinem privaten Leben teilt und nicht. Genau, ne? Aber man könnte ja so ein bisschen so wie POTUS, ne? Also da gibt's halt einen Twitter-Account für den Generalkonsul, der wird dann weitergegeben, so, aber wo halt so ein bisschen dieses Persönliche halt irgendwie extrem spannend immer, ja. Und die Hintergründe zu verstehen, ja. Und was machen
also
die Leute.
Also wir versuchen bei dem, was wir als Company, also als Generalkonsulat machen, auch so persönlichen Kram reinzubringen. Also beispielsweise zum, weiß ich was, was war das, Europatag letztes Jahr oder also zum 9. Mai, Schumann-Tag, da haben wir halt diverse Videos, was über Europa, wo ich einfach was erzählt habe, was mir... Und das kommt dann eben auch auf die Company Pages und so. Aber so ist es halt. Außerdem glaube ich, ich bin ein großer, ich finde nicht so furchtbar. Ich habe so diverse Menschen in meinem Umkreis, inklusive Familie, die schicken mir ihre Katzenfotos und ich kann keine Katzen mehr sehen. Und wenn in Willig Anrath eine Tierschutzvorfall gefallen ist, schickt mir das meine Schwester, die ich heiß und innig liebe, aber das interessiert mich nicht und das will ich niemandem antun.
Ja, nee, absolut, verstehe ich. Sag mal, du hast das gerade schon mal kurz angesprochen, Sachen, die dir gefallen, die Sachen, die aber auch nicht so gefallen. Und ich glaube, häufig in meinem Podcast hier sprechen wir hauptsächlich über diese Themen Wohlstand und Tech und Wetter und Menschen und so weiter irgendwie auf der positiven Seite. Aber es gibt ja auch so ein paar unangenehme Tendenzen hier. Und du hast mir ja auch vorher schon gesagt, dass wir darüber gerne mal sprechen können. Und deswegen würde mich ganz, ja, so ein bisschen interessieren, wie du so deinen Blick auf San Francisco entwickelt hast in den Jahren, auch was vielleicht vorher, wie du es vorher gesehen hast, wie du schon gerade gesagt hast, so Land der Opportunities und alle sind irgendwie positiv, aber dann ist man hier und sieht dann plötzlich irgendwie auf der Market Street da so ein paar Leute, die irgendwie, oder nicht nur ein paar, aber ja, so unangenehme Tendenzen, wenn du da vielleicht ein bisschen drüber sprechen magst.
Klar. Also, das eine ist natürlich der unglaubliche Wohlstandsgap, wie heißt das auf Deutsch, die Spaltung zwischen Arm und Reich hier. Du hast auf der einen Seite, ich wohne hier im Pacific Heights, das ist, sage ich immer, das Viertel, wo der Bentley auf der Straße steht, weil die teuren Autos in der Garage sind. So machen das die Leute hier, es gibt nur Milliardäre um uns rum. Und auf der anderen Seite, wenn du eine Straße weitergehst, auf der Polk Street liegen die armen Menschen, die irgendwie kein Dach über dem Kopf haben und sich aus dem Mülleimer ernähren. Das ist schon irre und das sieht man in Deutschland nicht, zumal es hier noch sehr häufig diese Obdachlosen auch offensichtlich Health Issues haben. Das heißt, sowohl Mental Health, also geistige Schwierigkeiten, als auch körperliche Behinderungen. Und hier sieht man halt, das ist sehr gewöhnungsbedürftig für mich und alle Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen, wenn halt Leute zitternd am Laternenpfahl stehen und keiner kümmert sich drum. Das ist ganz klar. Aber was ich in den letzten 4 Jahren insbesondere natürlich auch als sehr schwierig empfunden habe, Klammer auf, in Kalifornien sind wir immer noch the lucky ones, weil wir hier in Kalifornien sind und nicht in Texas oder in Florida, Klammer zu. Das war natürlich diese chauvinistischen, rassistischen, spaltenden und ausgrenzenden Tendenzen, die in der Politik zu beobachten sind. Die gibt es in den USA, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es auch in Europa, überall, die gibt es in allen Demokratien unterschiedlich stark ausgeprägt. Nun gab es hier mit Trump jemanden, der 4 Jahre lang freundlich in dieses Horn geblasen hat und leider eben auch alle sozusagen die Goalposts, wie heißen die, die Maßstäbe dessen, was politisch korrekt sein soll oder was politisch gesagt werden darf, ganz eindeutig verschoben hat und viele von diesen Tendenzen leider befördert hat. Aber die spannende Frage, und das ist natürlich was, was mich auch umtreibt und alle, die die Gesellschaften an sich angucken, ist, wie gehen wir mit diesen 10, 12, 15, 20% der Bevölkerung um, die eben diese Tendenzen stärken? Wie gehen wir mit Antisemitismus, mit Rassismus um, und zwar sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch, demokratiepolitisch? Das sind alles Fragen, die man hier sehr deutlich spürt und die mich hier viel umgetrieben haben in den letzten Jahren. Ich möchte aber auch gerne was sagen, wenn das okay ist, jetzt irgendwie über das, was ich hier klasse finde. Und das das ist für mich persönlich immer noch mit Abstand das Überwiegende. Klasse finde ich nämlich, dass San Francisco, die Bay Area, ist sozusagen das Laboratorium für die Welt von morgen. Auch unsere Welt in Deutschland und in Europa. Und hier zu sein, in diesem Epizentrum der Zukunft, also an dem Punkt, wo letztlich für mich die entscheidende Frage gestellt wird und auch wo die Antwort gefunden werden muss, nämlich, wie nutzen wir die unendlichen, faszinierenden Möglichkeiten so, dass wir diese Möglichkeiten nutzen und als aufgeklärte Bürger gestalten können, zum Wohl aller. Wie machen wir es richtig? Das hat für mich auch viel damit zu tun, die Angst zu nehmen. In Deutschland ist das ein Riesending, und ich hatte das Vergnügen, vor einiger Zeit wurde ich gefragt, ob ich an einem evangelischen Fernsehgottesdienst teilnehmen will zum Thema Digitalisierung und die Welt von morgen. Und in der Vorbereitung war es ein ganz wunderbarer Fernsehgottesdienst, wo viele Leute beigetragen haben, aber auch viele aus Deutschland. Und aus der deutschen Ecke kamen immer nur, das waren alles kluge Leute, die sahen auch die Chancen. Aber es kam in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes nur, um Gottes Willen unsere Werte, um Gottes Willen wir werden kontrolliert, um Gottes Willen unsere Privacy, um Gottes Willen, Gottes Willen. Hier ist halt auch das, und das, hier sieht man auch die Chancen und hier sieht man die besser und klarer und deutlicher. Ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe hier zufällig im Presidio bei dem Center for the Fourth Industrial Revolution den ruandischen Minister für, Gesundheit war, glaube ich, getroffen. Warum war der hier? Ruanda ist ein Land, das hat keine Straßen oder kaum Straßen, eine grässliche Infrastruktur, man kommt nirgendwo hin. Die nutzen Drohnen zur Verteilung von Medikamenten an ihre Krankenhäuser. 35-40% aller gesundheitsspezifischen Lieferungen an Krankenhäuser werden durch Drohnen dahin gebracht, durch Transportdrohnen. Und die Regeln dafür, wie in Ruanda die Nutzung von Drohnen, natürlich muss die Regierung sagen, ihr könnt jetzt nicht so hoch fliegen wie die Flugzeuge, weil dann fliegt er gleich runter und die Flugzeuge kriegen Probleme. Also da braucht es Regelungen und die Governance dafür, die ist hier entwickelt worden, in San Francisco. Und das ist einfach genial. Und für Ruanda ist das solch eine Erleichterung und solch ein Segen, dass es das gibt. Darüber wurde, also auf die Gedanken kamen die Damen und Herren, die an diesem Fernsehgottesdienst sozusagen beteiligt waren, erst nachdem ich dreimal nachgefragt habe. Und das ist irgendwie was, was wir, glaube ich, also was ich ganz brillant finde.
Muss ich mal kurz nur sagen, weil das ist genau das, was mich auch so begeistert. Und ich war jetzt gerade selber auch in einem anderen Podcast zu Gast und haben die mir auch gefragt, was gefällt dir denn so gut in San Francisco? Und ich sage immer, eigentlich ist das hier wie ein eigenes Land, ne? Es ist wie so ein Paradeort, wo halt die Menschen zusammenkommen, wo die an interessanten Themen irgendwie forschen. Also das kann ich echt nur unterstreichen, was du da sagst.
Vielleicht nur, weil du das gerade sagst, interessantes Land oder anderes Land. Das ist natürlich auch der Hintergrund all dessen, was wir Deutschen hier machen. Wenn Kalifornien selbstständig wäre, wäre es die 5. Volkswirtschaft der Welt. Wir sind die 4. Wir haben sehr ähnliche Probleme. Wir haben Umweltprobleme. Wir haben die Frage, wie geht das mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem privaten Verkehr weiter? Wie geht das? Wir brauchen die Elektromobilität, um das Umweltthema in den Griff zu bekommen. Wir haben gleichzeitig große Industrien in Deutschland, Mercedes, Porsche, Audi, das ist alles wunderbar, aber die müssen kapieren, dass sie elektrisch werden müssen oder Wasserstoff oder irgendwas und nicht mit ihren Combustion Engines weitermachen können. Das heißt, wir haben ganz ähnliche Probleme und darum gibt es auch eine so breite Zusammenarbeit zwischen Kalifornien und Deutschland und insbesondere zwischen Kalifornien und Baden-Württemberg, wo viele dieser autorelevanten Firmen sitzen. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund dessen. Wir haben ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Ziele im klimapolitischen Bereich und im Umweltbereich. Ja.
Ja, du sprichst ja gerade auch über die Deutschen jetzt. Und was mich so ein bisschen interessiert, ja, und deswegen mache ich auch diesen Podcast, ist ja die Deutschen hier irgendwie zusammenzubringen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt zwar so ein paar Netzwerke vielleicht, aber ich war jetzt persönlich nie so richtig Teil davon. Und klar, ich war dann mal bei euch eingeladen und habe dann immer gemerkt, ich bin irgendwie mit Abstand der Jüngste gefühlt. Müssen wir irgendwas anderes?
Don't brag. Wir hatten hier letztens einen der jüngsten deutschen Self-Made-Milliardäre, der war 22.
Also. Okay. Nee, also da war natürlich auch an, aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, wenn ich jetzt so meine israelischen Freunde oder meine französischen Freunde oder eigentlich fast jedes Land, die haben ein extrem krasses Netzwerk und das existiert vielleicht schon in gewissen Bereichen, aber ich habe es nie so richtig gesehen. Deswegen frage ich mich immer, kann man da noch mehr auch zusammen machen? Was müssen Deutsche noch anders machen, die hier vor Ort sind?
Ist ganz interessant. In der ganzen Welt beobachte ich, oder was in der ganzen Welt? Ich war nicht in der ganzen Welt, aber da, wo ich bin, sehr häufig ist es so, dass die Franzosen, die Italiener ein viel stärkeres Netzwerk untereinander haben. Wenn die Deutschen irgendwo hingehen, dann wollen die sozusagen sich in die Gesellschaft einbringen und wollen sozusagen untertauchen und sind nicht so präsent als.
Ja, ich meine, es ist fast peinlich, ne? Wenn man so Freunde in Deutschland das erzählt, die fragen sich, und kennt ihr denn auch viele Deutsche? Dann ist man immer so, also unser Netzwerk ist nur ganz international, wir hängen gar nicht nur mit Deutschen ab. Das ist wirklich so was Peinliches fast, ne? Ja. Was eigentlich schade ist.
Ja. Aber es ist natürlich auch etwas, was gefördert wird oder nicht gefördert wird. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf die Nachfrage an. Und was wir eben versuchen, ist schon mit diesem Konsulat und durch Einladungen und dadurch, dass wir eben auch, ich habe eben schon angedeutet, es gibt viele Institutionen, die hier nachfragen nach Unterstützung. Und eines der Kriterien ist auch, wie viel erreichen wir hier von den Deutschen? Also angenommen, es kommt der Verband der Game Industry hierher. Da kennen wir noch keine von, da haben wir wenig Kontakte. Klar, wenn die hierher kommen, dann laden wir die ein, die mit einer Delegation herkommen, aber die laden auch alle ihre Counterparts ein. Auf die Art und Weise kriegen wir das Volk hier ins Konsulat und können sagen, hier, das Konsulat ist hier, wir können helfen, wir können auch beim Netzwerken helfen. Also es ist auch so ein bisschen eine Frage der Unterstützung. Ich glaube, eine Frage, die uns ganz entschieden hier in den letzten 4 Jahren bewegt hat, ist die Frage, wie können wir von dem allen, was ich hier eben beschrieben habe, mehr nach Deutschland bringen? Wie können wir die Verbindung nach Deutschland stärken? Und da sieht man auf der einen Seite, es gibt hier so, ich will keine Namen nennen, aber es gibt hier sehr erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, die seit Jahren hier sind. Und wenn ich die frage, was sind denn eure Erfahrungen und wie ist das mit Deutschland? Dann sagen die, also Erfahrungen habe ich genug, ich habe das hier alles gemacht, ich weiß, wie der Hase hier läuft, aber in Deutschland will das keiner wissen. Und das versuchen wir zu ändern. Das heißt, es gibt sehr viele Leute von den alten Erfahrenen, die so ein bisschen frustriert sind, weil es in Deutschland eigentlich nicht wirklich ein Interesse gab, so bei ihrer Einschätzung an dem, was hier abläuft. Und das versuchen wir seit 4 Jahren hier zu ändern, eben weil das hier der Ort ist für die Zukunft und für die Welt von morgen. Und die Überlegung ist eben, all das, was hier entwickelt wird, das kommt zu uns so oder so, ob wir es mögen oder nicht. Wir müssen es auch nicht alles telquel übernehmen, aber wir müssen uns dazu verhalten. Und deshalb müssen wir präsenter sein. Wir müssen mehr hier sein. Wir müssen mehr teilnehmen. Wir müssen an den Debatten auch über die Governance, also über all das, was man an Regeln geben muss für neue Technologien, früher teilnehmen. Das heißt, hier die Jungs und Mädels, die hier bei Facebook und Amazon bei LinkedIn und sonst wo, die reden, bei Twitter, da werden, ich meine, dieser Fall Trump, wie geht man damit um? Wir haben jetzt praktisch die Entscheidung von Unternehmensführern, dem damals aktiven Präsidenten sozusagen diesen Lautsprecher zu nehmen. Das ist eine so megapolitische Entscheidung. Das ist demokratiepolitisch natürlich ein bisschen fragwürdig. Warum sollen das diese 3, 4, 5 Personen entscheiden und nicht? Ja, das ist alles, sind alles Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber wir müssen stärker und früher an diesen Diskussionen teilnehmen. Und wir müssen auch lernen, als Deutsche besser lernen, sozusagen die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technologie in Wirtschaft umzusetzen. Sehr häufig ist es ja so, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, dass Leute mit brillanten Ideen sich irgendwann überlegt haben, ich habe eine brillante Idee, in Deutschland sind die Rahmenbedingungen XYZ, aber in USA oder in Kalifornien sind sie viel besser. Dann gehe ich doch mit dem, was ich in Deutschland, in Karlsruhe oder in München oder in Hamburg oder in Hannover erarbeitet habe, gehe ich doch da mal in Silicon Valley, da kriege ich leichter Geld. Da habe ich leichter Leute, die daran glauben, dass hier irgendwas draus wird. Da sind die Governance, die Rahmenbedingungen, die Regeln leichter, einfacher, schöner. Dann mache ich das doch da. Das müssen wir müssen lernen, auch in Europa Moonshots zu machen. Wir müssen von den Leuten, die es hier gemacht haben, lernen, was wir in Europa verändern müssen. Und das war unsere große Botschaft in den letzten 4 Jahren nach Berlin. Und zwar sowohl durch schriftliche Berichterstattung als auch durch, wir haben jeden dieser Besucher besprochen. Wir haben die Frau Karliczek 3 Tage durch die Welt geschleppt hier und haben immer wieder gesagt, wir müssen hier stärker, das Forschungsministerium muss doch hier Personen haben. Das Wirtschaftsministerium muss hier stärker sein. Wir müssen hier irgendwie hinkommen, stärker hinkommen. Und das Gleiche gilt übrigens für die Europäische Union. Die Europäische Union ist ja in Sachen Forschung und Entwicklung ein ganz großer Spieler. Sie ist ein großer Sponsor von allen möglichen Forschungsprogrammen. Das ist eine der vergemeinschafteten oder in Teilen vergemeinschafteten Politikbereiche, wo die EU massiv Geld hat. Die muss doch das, was sie in Brüssel entwickeln, auch an Governance-Überlegungen, hier mit Personen verteidigen und sagen, hier unsere europäischen Werte würden sagen, man könnte mit dieser neuen Technologie so und so umgehen, während die amerikanische vielleicht etwas großzügiger ist gegenüber dem neuen, sind die europäischen Überlegungen vielleicht manchmal etwas mehr auf die privaten Rechte der Einzelnen zugeschnitten. Aber darüber muss man reden und nicht nur in Brüssel oder in Berlin, sondern auch hier, wo es actually stattfindet. Und das waren immer unsere großen Botschaften.
Ja, aber man muss ja auch sagen, gerade in den letzten 4 Jahren hat sich ja auch viel getan da, ne? Also, weil es gab jetzt das ein oder andere Unicorn als Exit in Deutschland und irgendwie hat man das auch Gefühl, es gibt viele Innovationen, die auch aus dem deutschen Markt auch jetzt nicht nur auf Automobil und so weiter bezogen, sondern mein Lieblingsbeispiel ist da immer dieses ganze Essence-Delivery-Thema zum Beispiel, ne? Also so mit Gorillas zum Beispiel, was da in Berlin jetzt ja total abgeht und irgendwie schon Milliardenbewertung macht und wo wir hier irgendwie immer noch in Whole Foods oder zu Trader Joe's mit zu Fuß laufen, weil die ganzen Essence-Deliveries hier einfach irgendwie auch nur einfach Leute da eigentlich reinschicken. Also es gibt schon Innovation im deutschen Markt. Ist das auch ein Teil, wo ihr dann mitgeholfen habt irgendwie? Also würdest du sagen, unsere Arbeit hier in den 4 Jahren hat auch dahin resultiert, dass vielleicht in Deutschland bessere Gelder verfügbar waren oder so? Also was für andere Einflüsse gab es noch, die ihr geliefert habt?
Also ich glaube, ich meine, wir haben hier in den letzten 4 Jahren, ich habe hier in den letzten 4 Jahren gearbeitet, meine Kolleginnen und Kollegen sind ein bisschen früher, ein bisschen später gekommen, wie auch immer. Aber wir machen das hier als Team. Ich glaube, wir haben dazu beigetragen, dass im Auswärtigen Amt und auch im Kanzleramt das Thema Digitalisierung noch ein bisschen höher aufgehängt ist, als das früher war. Aber natürlich kam das alles zu einem Zeitpunkt, als sowieso dieses Thema sehr reif war, um nicht zu sagen überreif. Das heißt, die Wahrnehmung ist ja von vier oder von den allermeisten, die diese Sachen beobachten, dass wieder mal Deutschland / Europa sehr spät gestartet hat und in vielen Sachen den Schuss verpasst hat und dann aber mit einer massiven Anstrengung eine Aufholjagd begonnen hat. Wobei es manche Bereiche gibt, wo wir auch besser sind. Aber wir haben hier eine Menge erreicht in den letzten Jahren. Ich habe eben schon beschrieben, was unsere Botschaften waren. Und jetzt ist es eben so, dass doch in den letzten 2 Jahren ganz viele Entscheidungen getroffen sind, die getroffen worden sind, die diese Wünsche oder diese Aufforderungen, die wir an Gott und die Welt hier losgeworden sind, verwirklichen. Es gibt also die Entscheidung, dass es ein deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus an der Westküste hier in San Francisco geben wird. Das sind Häuser, in denen Wissenschaftsorganisationen Leute hinschicken und sich mit Wirtschaftlern verbinden und versuchen, sozusagen deutsche Wissenschaft und Technologie sozusagen voranzubringen, indem sie an Entwicklungen hier partizipieren, aber auch die Leute in Netzwerken zusammenzubringen, damit daraus was entsteht. Wir als Konsulat haben ganz stark darauf gedrungen, dass dieses Haus sozusagen einen modularen Aufbau hat, sodass es auch die Möglichkeit geben wird für Institutionen aus Deutschland, also für Ministerien oder Städte, Beispiel die Stadt Heidelberg, der Oberbürgermeister ist alle 6 Monate hier. Wir haben ein riesiges Klinikum in Heidelberg. Die wissen, dass Health Gesundheit eines der ganz großen Themen der Zukunft ist. Darum kommt er alle 6 Monate her. Auch die haben Interesse an ein solches Wissenschafts- und Innovationshaus Leute hinzuschicken, damit die mal eben auch für 3 Monate hier oder 6 Monate oder wie lange auch arbeiten können, netzwerken können, hier sein können, hier sprechen können. Also wir haben immer darauf gedrungen, dass das modular ist, dass also auch Leute aus Wirtschaft und Verwaltung und von Städten und Kommunen etc. hier da andocken können. Dieses Haus kommt im nächsten Jahr. Es gibt ein Projekt des Arbeitsministeriums, das sich insbesondere auf die Arbeit der Zukunft, also Future of Work, konzentriert. Was bedeuten diese neuen Technologien für die traditionelle Arbeitskultur in Deutschland? Was ist die Rolle von Gewerkschaften? Ich meine, diese Diskussion um Uber und die Fahrer und so, werden die nur angestellt oder sind die angestellt oder sind das Freiberufler? Diese ganzen Fragen sind natürlich massiv wichtig für deutsche Gewerkschaften und Arbeitgeber, also die einfach diese Fragen hier beobachten wollen. Auch da kommen Leute hierher, die dauerhaft hier sein werden, um diese Fragen besser zu erkunden und zu diskutieren. Dann haben wir als Konsulat gerade 2 Projekte mit dem Bundeskanzleramt. Denn eine der großen Sachen, die wir auch immer gepustet haben, ist, hier gibt es diese ganzen brillanten Leute in Wissenschaft, Wirtschaft, die erfolgreich sind. Die sind alle hier. Und viele von denen haben ja in ihren jungen Jahren kostenfrei in Karlsruhe oder in Hamburg oder in Heidelberg oder wo auch immer studiert. Und ja, die haben jetzt ihr Glück gemacht und sagen, wir sind auch bereit zurückzugeben. Wir würden uns Zeit nehmen, wenn jemand in Deutschland hören wollte, was wir denn erfahren haben und was wir und unsere Netzwerke nutzen würden, dann wären wir dazu bereit. Darum entwickeln wir gerade. Und nachdem wir das zum x-ten Mal geschrieben haben, hat sich das Bundeskanzleramt gemeldet und hat gesagt, wir wollen sozusagen Projekte machen, die das Erfahrungswissen der hiesigen Erfolgreichen stärker nach Deutschland bringt, an deutsche Universitäten und so weiter. Und wir wollen die erfolgreichen Deutschen in der ganzen Welt besser miteinander vernetzen und mit Deutschland. Also da ist was in Bewegung gekommen. Das Letzte, worüber ich auch sehr froh bin, ist, dass in der Tat haben wir auch die EU dazu bekommen. Und das war wirklich unsere Initiative. Hier gibt es 13 EU-Generalkonsulate in San Francisco. Wir haben also an den EU-Botschafter in Washington geschrieben, haben den hier eingeladen, haben den 2 bis 3 Tage besprochen im Sinne von, die EU muss hier aktiver sein, die muss Leute hierher bringen, die muss sich hier verkaufen. Hier weiß kein Mensch, was die Europäische Union ist. Und wenn es jemand weiß, dann denkt er nur, das sind die Irren, die alles überregulieren wollen. Also wenn es denn die EU was Sinnvolles im Tech-Bereich machen will, dann muss ich es auch hier anständig verkaufen. Das kann ich nicht, dazu verstehe ich nicht genug davon und ist auch nicht mein Job. Ergebnis, im Jahr 2022 wird ein EU-Konsulat hierher kommen. Das heißt, auch die Europäische Union wird hier Leute hinschicken, dauerhaft, die hier sozusagen die EU und ihre Politik verkaufen. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung, nicht alles wegen uns, das kam alles zu einem sehr opportunen Moment, aber wir haben von hier aus pushen können, dass das mehr wird. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache.
Ja, super, super spannend. Also gerade, ich arbeite in meinem Hauptjob auch bei einem dieser großen Tech-Läden und ich merke ja dann auch immer, was diese politischen Einschnitte, die dann da kommen, für Backlogs an neuen Features kreieren. Insofern, da dichter dran zu sein, macht sicherlich total Sinn. Zum Ende würde ich ganz gerne noch kurz darüber sprechen, wie es bei dir weitergeht, weil die 4 Jahre sind ja jetzt leider schon fast um und du ziehst ja weiter. Ich habe gehört, es geht nach Bangkok, was einer meiner Lieblingsstädte auch ist. Hast du da wieder dich bei 146 Leuten durchgesetzt? Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch so ein Ort, wo viele Leute hinwollen.
Ja, durchgesetzt. Das ist ja weniger was, wo ich mich durchsetze, sondern das gibt man, wenn man so diese Wunschliste abgibt, sagt man, da möchten wir hin aus folgenden Gründen. Und dann ist das ein tiefes schwarzes Loch und man hört nichts für 4 Monate. und dann deichseln die in Berlin und versuchen alle von links nach rechts und oben nach unten zu schieben und dann kriegt man irgendwann eine Rückmeldung und kann gegebenenfalls noch verhandeln. Wir wollten nach Bangkok, wir sind happy, dass wir nach Bangkok gehen. Ich habe noch nie in Asien gelebt, ich habe das eben schon angedeutet, ich glaube, das ist das nächste Zentrum dieser Welt. Also wir sind natürlich nicht in China, aber die Frage, welche Rolle hat China in Asien, gerade auch für solche mittelgroßen Mächte oder mittelgroße Staaten wie Thailand, was spielen die da für eine Rolle, wie beeinflussen die die, was denken die mittleren Mächte in der Region über diese herausragende Rolle Chinas, die ganz eindeutig kommen wird. Also inhaltlich ist das eine brillante Wahl für uns. Ist auch ein total junges Land, agiles Land. Ich habe schon zwei Techies, die wir hier immer wieder hatten, große, erfolgreiche, sozusagen alte Männer aus der Tech-Industrie, die auch in Thailand aktiv sind. Also ich habe schon zwei Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen, die in Bangkok stattfinden, aus dem Pool der Leute hier. Finde ich genial. Also das ist wunderbar. Für mich ist dann auch wieder die Frage, ich hoffe, ich gehe euch noch nicht auf die Nerven damit, aber sozusagen die europäischen Werte, die europäische Kultur. Wir haben lange die Welt bestimmt, aber sind sozusagen auf dem absteigenden Ast. Was kann man von diesen europäischen Werten, von persönlichen Freiheiten, von Menschenrechten und so weiter, was kann man in die Diskussion über diese Themen einbringen, auch in so einem Land? Was wird das überhaupt gehört? Interessiert das jemand? Interessiert das keinen Menschen? All das sind Fragen, die sich mir stellen. Und persönlich ist natürlich herrlich. Ich freue mich auf ein Leben in einer mega coolen Stadt. Das wird natürlich anders sein als dieses Dorf San Francisco, wo alles ruhig ist. Und das sind 18 Millionen Menschen in diesem Moloch. Wir werden uns da schon ganz schön umgewöhnen müssen. Aber wie gesagt, ich finde es herrlich, mal in Asien zu leben. Es ist ein wunderbares Land, wo jedes Wochenendausflug ist einfach der Traum jedes Urlaubers. Genau.
Ja, mega.
Und wie gesagt, wir haben diese Kinder, die klein sind. Für die wird das auch ein geniales Abenteuer werden. Die können auf Elefanten reiten und surfen lernen und weiß der Kuckuck was machen. Und die sind jung genug, dass sie es einfach nur toll finden und noch nicht ihre Freundin irgendwie hier lassen müssen oder ihren Freund oder weiß der Kuckuck was. Also für uns ist das prima. Ich finde San Francisco wunderbar, aber es gibt auch diese Krankheit im Auswärtigen Amt. So nach 3-4 Jahren denkt man, okay, I've seen it. Ja. I've been there. Fast jeder Nationalfeiertag muss ich mir überlegen, was sage ich heute wieder für kluge Worte. Das habe ich jetzt 3-mal gemacht. Jetzt reicht's.
Okay. Zum Schluss frage ich die Leute ja eigentlich immer so die gleiche Frage, ob sie sich irgendwann wieder in Deutschland sehen. Aber bevor wir das machen, gibt es noch irgendeine Sache, die dir so total gefehlt hat in San Francisco? Also ich habe immer für die längste Zeit erzählt, dass mir ein Franzbrötchen fehlt. Und jetzt seit einem Jahr gibt es hier meines Erachtens das weltbeste Franzbrötchen in San Francisco. Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das gibt es hier einfach nicht?
Was mir hier fehlt, ist, ich bin halt durch und durch sozusagen europäisch geprägt. Wir wohnen in einem ganz kleinen Piskaff östlich von Berlin in Brandenburg. Aber selbst da, wenn ich mich ins Auto setze, bin ich nach 25 Minuten an irgendeinem Schloss, in irgendeinem Gutshof, bei irgendeinem Schlosspark oder bei einem wunderschönen Landschaftsgarten oder sonst irgendwas. Also diese alten, oder wenn ich nach Norditalien fahre, da könnte ich monatelang zu Fuß laufen. In jedem Dorf gibt es Häuser, die sind 800 Jahre alt. Da gibt es es gibt einfach so viele historische und kulturelle Schätze auf ganz engem Raum, sodass, als ich in Brüssel gelebt habe, wir sind jedes Wochenende, sind wir woanders hingefahren. Samstags morgens um 10 los, um 11 waren wir da, egal was in Brügge oder in Gent, das sind Städte, die sind voller Schätze architektonisch und kulturell und geschichtlich und es ist alles eine Spuckweite voneinander entfernt und das hat mir hier schon manchmal gefehlt. Aber das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, das ist jetzt nichts wirklich Zentrales. Dafür gibt es diese unendliche Natur und dafür gibt es San Francisco und die Golden Gate und God knows what. Also, aber da habe ich manchmal gedacht, jetzt hätte ich gern so ein Schlösschen, um einmal hier 2 Stunden durch den Park zu laufen.
Aber schon witzig, ne? Wenn man sich das mal überlegt, diese Entfernungen sind ja einfach krass. Wenn man hier 2 Stunden in irgendeine Richtung fliegt, ist man entweder im Meer, in der Wüste, oder also, gerade mal vielleicht in LA oder so. Es ist Niemandsland um uns herum. Das muss man sich immer wieder bewusst werden, was das für ein Vorteil ist, wenn man irgendwo in Europa ist und wirklich innerhalb von einer Stunde alles Mögliche erreichen kann. Zum Schluss trotzdem noch die Frage, ich meine, klar, bei dir geht's ja immer wieder weiter, aber siehst du dann deinen Wohnsitz oder deinen Rentenwohnsitz sozusagen, ist das eher Deutschland oder sagst du dann so, vielleicht ist es dann doch in Thailand auf einer Insel oder in Mexiko oder, nee, oder sonst was? Was also glaubst du?
Also erstmal bin ich alt genug zu wissen, was in 6 oder 8 oder 10 Jahren ist, weiß ich nicht. Aber der Plan ist, haben Frank und ich eine Orangerie von 1780 in Brandenburg gekauft. Und zwar in einem Piskaf, habe ich eben schon gesagt, ein Piskaf ist ein schönes Dorf, also ein ganz kleines Dorf, 200 Einwohnern, 60 Kilometer von Berlin entfernt. Da haben wir 5 Jahre unseres Lebens dieses alte Gemäuer restauriert und renoviert. Und es ist herrlich und es ist wunderschön. Und da werden wir wohnen. Aber unabhängig davon werden wir natürlich hoffen, dass wir sozusagen unsere vielen besten Freunde auf der großen, weiten Welt, einige davon sind in Serbien, letztens haben wir geträumt von einem Wochenendhaus in Albanien, oder nicht ein Wochenend, aber so ein, da gibt's halt die Möglichkeit für kleines Geld auch hübsche kleine Häuschen zu erwerben oder so. Also irgendwas, es wird dieses Dorf sein plus irgendwas. Also einfach muss nicht unseres sein, Hauptsache ein Ort, wo wir hinfahren, immer mal wieder. Das könnte in Albanien oder in Serbien oder in Griechenland sein oder so. Aber ich glaube schon eher in Europa als hier.
Okay.
Einfach was ja, erreichbar du, ist.
Ja, vielen, vielen Dank, Uli, für deine Stunde hier mit mir. Ich fand das echt extrem wieder insightful und auch so besser nochmal zu verstehen, was sie alles macht. Also ja, vielen, vielen Dank.
Ja, es war mir ein großes Vergnügen und bin total gern hier und wer immer, wir sind noch ein paar Monate hier. Reach out to me, folgt den Seiten des Konsulats auf all den Social Media und das ist auch noch was, ist natürlich wegen Corona und wegen der generellen Sparsamkeit der deutschen Verwaltung und so ist es manchmal schwierig, hier diese berühmten Servicetermine zu kriegen. Wenn es wirklich dringend ist, schreibt mir eine E-Mail oder ein LinkedIn-Message oder weiß der Kuckuck was. Es ist immer möglich, wenn es wirklich dringend ist, irgendwas zu machen. Das gilt für alle, die es brauchen.
Ich pack's in die Shownotes mit rein, vor allen Dingen die Social-Profile, denen ich gleich auch selber erst nochmal folgen muss.
Ja. Genau, wir haben one new follower. Okay, tausend Dank.
Be well. Ja, danke, ciao.
Tschüss.
Das war's mit der Folge mit Uli Südberg, dem deutschen Generalkonsul in San Francisco. Und wenn dir dieses Format gefällt und du dem Podcast zum ersten Geburtstag ein kleines Geschenk machen willst, würde ich mich echt mega freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest. Bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook oder vielleicht in einer WhatsApp-Gruppe mit deinen besten Freunden. Der Podcast würde sich extrem freuen und ich sicherlich auch. Ich sage schon mal danke und wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.